Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der König ist da und er hat sogar seine Frau mitgebracht. Letzte Woche in Berlin und in Hamburg, am Mittwochabend gab es ein großes Staatsbankett im Schloss Bellevue. Sie haben vielleicht die Bilder gesehen. Edel und Nobel, die Herren im Frack, die Damen im langen Kleid, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben die beiden empfangen. König Charles III. Und seine Frau Königin Camilla sind nach Deutschland gekommen. Sie wurden ordentlich bejubelt. Sie haben die Bilder bestimmt in den Nachrichten gesehen. In ein paar Wochen geht's zur Krönung. Und auch dann wird wieder voller Pomp und Jubel die königliche Familie durch die Straßen Londons ziehen. Und die Menschen werden zujubeln. Der König ist da. Ach, das ist schon spannend, wenn Majestäten dieser Welt sich dem Volk präsentieren. Und heute denken wir an ein ganz ähnliches Ereignis. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und er gleicht einem Herrscher, der sich dem Volk zeigt und umjubelt in seinen Palast einzieht. 3 Jahre hatte Jesus unter den Menschen öffentlich gewirkt, Predigten gehalten, Wunder getan, Gutes bewirkt, Menschen vom Reich Gottes erzählt. Einer der Höhepunkte war gerade erst geschehen, nämlich die Auferweckung des Lazarus. Lazarus lag schon im Grab einige Tage. Die Hoffnung war verloren. Und dann ruft Jesus ihn wieder zurück ins Leben. Die Schwestern Maria und Martha sind immer noch ganz aus dem Häuschen. Sie erzählen es allen weiter. Und diese Nachricht verbreitet sich. Und viele Menschen glauben ihn. Das muss der Messias sein. Und jetzt kommt er in die Königsstadt. Jerusalem ist pickevoll mit Pilgern und Touristen, es ist ja Passafest bald, das höchste jüdische Fest. Tausende tummeln sich in den engen Gassen Jerusalems. Und genau zu diesem Zeitpunkt macht Jesus sich auf den Weg und zieht in die Hauptstadt der jüdischen Welt. Und es verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Der Nazarener kommt. Der Messias ist da. Der König kommt. Er hat sogar Tote auferweckt. Wir haben es eben in der Lesung gehört. Jesus zieht ein und die Menschen jubeln, legen Kleider vor ihm hin, wedeln Palmzweige und rufen Hosianna. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und wenn ich über diese Geschichte nachdenke, fallen mir Dinge auf über Jesus, wir lernen etwas über Jesus, über seinen Charakter und wir lernen auch etwas über uns Menschen. Zuerst möchte ich ein bisschen über Jesus nachdenken. Jesus ist ein König. Jesus zeigt hier seinen Charakter als König. Wir haben ja als Deutsche so ein bisschen schwieriges Verhältnis zur Monarchie. Alles, was so nach Autorität und Monarchie riecht, ist bei uns im Land schwierig. Ausländische Monarchien bejubeln wir dagegen ganz gerne. Insofern, uns fällt das oft schwer, Jesus als König zu sehen. Jesus der Freund als Freund und Helfer, ja. Jesus der Kumpel, ja. Der Menschenfreund, manchmal der Revoluzer, der sanfte Frauenversteher, der Kinderheld, ja. Aber König? Mächtig und groß und ehrfurchtsgebietend. Dabei spricht Jesus immer wieder vom Reich Gottes. Und das Wort heißt eigentlich Königreich Gottes. Im Englischen Kingdom of God. Wir lassen das König einfach weg und sagen nicht Königreich, sondern Reich. Aber Jesus redet von seinem Königreich. Und er wird als Messias angesehen. Und das bedeutet der Gesalbte. Warum gesalbt? Naja, weil man im Alten Testament die Könige gesalbt hat. Ein Zeichen, dass sie von Gott eingesetzt und gesegnet sind. Übrigens, hat man das im Mittelalter auch noch gemacht und Charles wird auch noch gesalbt werden. Aus genau dem Grund, das Salböl ging neulich mal durch die Presse, ist schon angerührt, ist schon in London. Messias, der Gesalbte, heißt also der gesalbte König, der größte, bedeutendste König Gottes. Jesus ist der König, auf den die Juden warten, damit er sie befreie von den Römern und endlich sein Friedensreich aufbaue. Und ich meine, erinnern wir uns, Herodes damals in der Weihnachtsgeschichte bekam Herzrasen und Schweißausbrüche, als der Messias geboren werden sollte, weil er Angst hatte vor einem Konkurrenzkönig. Deshalb ließ er die Kinder umbringen. Es gibt ein Gespräch, das werden wir am Freitagnachmittag hier wieder hören, in Johannes, in der Passionsgeschichte von Johannes. Da sagt Jesus im Gespräch mit Pilatus: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Königreich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Königreich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Jesus sagt, ich bin ein König. Jesus ist ein König, auch wenn sein Reich, sein Königreich nicht von dieser Welt ist. Der mächtige Messias. Und es gibt viele Bibelstellen, die darauf immer wieder hinweisen. Der Philipperhymnus, der den Weg der Erniedrigung und dann der Erhöhung von Jesus nachzeichnet, endet: Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir lesen gerade in der Bibelstunde den Hebräerbrief. Und er beginnt genau damit zu zeigen, wie groß und wie herrlich Jesus ist. Und auch wenn dies natürlich eigentlich eher so österliche Themen sind, die wir ab nächste Woche Sonntag behandeln, leuchtet es schon hier in der Passionsgeschichte auf. Jesus ist in der Passionsgeschichte nicht der Getriebene, nicht der Gefangene in seinem Schicksal. Er windet sich nicht wie ein Sklave und sagt Augen zu und durch. Er ist nicht in diesem Sinne Opfer, sondern Täter. Er handelt als König und gibt sich freiwillig als Opfer. Er ist König. Ihm gebührt die Ehre. Jesus ist König. Und ein zweiter Gedanke über Jesus: Er ist aber ein etwas anderer König. Jesus zeigt dir seinen Charakter, und der ist ambivalent, denn irgendetwas stimmt an diesem Bild mit dem Einzug in Jerusalem nicht. Da kommt ein König, aber irgendwas passt nicht. Denn Jesus reitet nicht auf einem mächtigen Schlachtross, so wie das die Könige damals taten. Und auch heute, ich habe Bilder gesehen von der Krönung von Elisabeth II. Vor vielen Jahren, wo sie in einer goldenen Kutsche durch die Massen zog. Wird bei Charles ein bisschen weniger pompös werden, aber auch ähnlich. Jesus reitet auf einem Esel, sogar auf dem Füllen, also dem Fohlen einer Eselin, einem Jungtier, einem Eselchen. Das ist eher was für Kinder oder für Hobbits oder für Sancho Panza. Auf einem kleinen, albernen Esel. Das passt nicht zu einem mächtigen König. Warum? Jesus vertauscht hier ganz bewusst die Eigenschaften Majestät und Niedrigkeit, Stärke und Schwachheit. Natürlich erfüllt er auch die Verheißung aus Sacharja 9: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, einem Füllen, Fohlen der Eselin. Jesus sagt, ich bin ein König, aber nicht nach den Maßstäben der Welt. Jesus zieht in Jerusalem ein, aber nicht um Stärke zu zeigen, nicht um seine Pracht zu zeigen, zumindest nicht nach weltlichem Maßstab. Nicht um weltlich gesehen zu siegen, sondern um zu sterben. Er kommt, um zu sterben. Das haben wir letzte Woche hier bedacht. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Jesus ist ein König, aber andere Maßstäbe zählen. Er stellt andere Maßstäbe auf. Der König, der sich selbst gibt für seine Untertanen. Es gibt im Buch der Offenbarung ein ganz eindrucksvolles Bild von Jesus. Ganz am Anfang, wo der Thronsaal gezeigt wird und dieses Buch mit den sieben Siegeln, das Buch der Geschichte, das Buch, ja, das die Macht ausdrückt über alles, was ist, da schreibt der Seher Johannes, einer von den Ältesten spricht, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Aufzutun das Buch mit den sieben Siegeln. Und dann sieht der Seher mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen ein Lamm stehen wie geschlachtet. Also, der Löwe aus Juda hat triumphiert, aber es ist ein Lamm wie geschlachtet. Jesus wird als Löwe beschrieben, stark, mächtig, der König der Tiere und zugleich als geschlachtetes Lamm, ein Beutetier, demütig, schwach, geopfert. Ich habe eine Predigt gelesen, wo jemand diese Stelle und diese Eigenschaften als die Exzellenz von Jesus bezeichnet. Jesus verbindet in bewundernswerter Weise verschiedene paradoxe Elemente. Der Löwe als Räuber, der andere im Griff hat. Kein Lebewesen fällt dem Löwen leichter zum Opfer als ein Lamm. Der Löwe ist Stärke, Majestät. Und ein Lamm, Sanftmut, Geduld, ein Beutetier. Gutes für Nahrung für uns Menschen, für Kleidung für uns Menschen und das Tier, das Gott als Opfer gebracht wird. Und in Jesus vereint sich beides. Er ist einerseits hoch, der König der Erde, höher als alle anderen Könige, König der Könige, Herr der Herren, und doch beugt er sich hinab und wird niedriger als alle. Zu den Kindern, zu den Ausgestoßenen, zu Kranken, zu Sündern, beugt sich zu den Jüngern herab, wäscht ihnen die Füße, beugt sich zu uns herab, möchte uns dienen, uns lieben, uns aufrichten aus unserer Sorge und unserer Last und unserer Schuld. Hoch und zugleich niedrig, stark, niemand ist stärker als er. Er hat die Welt erschaffen, mit seinen Händen die Sterne ans Himmelszelt gesetzt. Und zugleich wird er schwach. Seine Hände werden am Kreuz von Nägeln durchbohrt, zucken, erschlaffen und sterben. In ihm verbinden sich diese ganz gegensätzlichen Eigenschaften. Und das zeigt er hier, ein König auf einem Esel. Ein König, der sich herunterbeugt. Wurde ja in der Presse ganz aufgegriffen, dass König Charles sich bei seinem Begegnung mit dem Volk auch einmal herabbückte und etwas aufhob für einen der Passanten. Wie viel mehr berührt es uns, wenn Jesus sich herabbeugt? Er, der Mächtigste und Höchste, der kommt, um sich zu uns herabzubeugen, uns zu dienen. Wir lernen in dieser Geschichte, dass Jesus ein König ist, aber ein dienender König, der dadurch weit größere Herrlichkeit erlangt, der Löwe und das Lamm. Und die Geschichte regt mich an, noch über das Volk nachzudenken. Das Volk, das jubelt. Jesus zieht ein und die Menge jubelt. Warum eigentlich? Warum jubeln eigentlich die Menge? Warum jubelt die Menge einem König zu? Warum haben die Menschen in Berlin gejubelt oder in Hamburg? Anerkennung, Freude, ihn zu sehen, so nah, Zuneigung, Lob, Hoffnung, dass von dem Glanz etwas aufs eigene Leben fällt. Die Menschen damals haben von Jesu Wundertaten gehört und sie freuen sich und hoffen, dass der Messias auch ihr Leben besser macht. Wenn der Messias kommt, dann löst sich auch mein Problem ein Stück weit. Und nun wissen wir, dass diese Menschen ein paar Tage später Kreuzige rufen. Ihr Jubel schwingt ganz schnell um zu Enttäuschung und Verachtung. Und das kann bei Fans schnell gehen. Eben noch wird ein Fußballtrainer in den Himmel gelobt und dann klappt irgendwas nicht und auf einmal schreit die Masse weg mit dir. Die öffentliche Stimmung kann ganz schnell schwanken. Im Sport, auch in der Politik, in der Öffentlichkeit. Eine Person wird einen Moment in den Himmel gelobt und den nächsten Moment vom Thron gestoßen. Und insofern fragt die Geschichte uns, wenn ich in den Gottesdienst komme, wenn ich Lieder singe, wenn ich Jesus lobe, bin ich ein Fan, ein Bewunderer, mal so, mal so, von der von Jesus vor allen Dingen die Probleme des eigenen Lebens erwartet und wenn es nicht sofort klappt, dann wende ich mich was anderem zu? Bin ich ein Bewunderer, ein Fan oder bin ich ein Nachfolger? Wir werden ja noch in der kommenden Woche sehen, wo die Jünger, die Freunde Jesu, wo die ihn begleiten und am Kreuz stehen. Der Philosoph Sören Kierkegaard hat diesen Gegensatz wunderbar zugespitzt. Bewunderer oder Nachfolger? Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von jemand anderem. Nachfolger können, wollen ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanz Jesu. Nachfolger wenden sich willig dem Elend der Welt zu. Jesus sucht keine Bewunderer. Er sucht Nachfolger, Lehrlinge, Schüler, die an seiner Seite sind, von ihm lernen, seine Gegenwart genießen, auch dann, wenn es dunkel wird. Was bist du? Was willst du sein? Bewunderer, Nachfolger? Und so bringt uns diese kleine Geschichte zum Nachdenken über den Charakter Jesu als König und Diener, als Lamm und als Löwe und meine Antwort darauf als Bewunderer oder Nachfolger. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.